Dazu kamen damals noch die Plattenverkäufe, wobei da auch viele Leute gedacht haben, boah, ihr müsst jetzt richtig reich sein, wenn man irgendwie 500.000, 600.000 Singles oder Alben verkauft. Kann ich auch kurz eine reelle Zahl anführen. Wir haben damals als Band pro verkauftem Album 2,50 Mark verdient. Also da sind 20% fürs Management abgegangen. Waren für die Band noch 2 Mark übrig und die haben wir uns durch 5 geteilt. Das heißt, jeder hat an einer verkauften Platte 40 Pfennige verdient.
Mit seiner Band Fool's Garden hat Peter Freudenthaler Mitte der 90er Jahre einen Welthit gelandet, der auch heute noch regelmäßig gespielt wird und gewissermaßen zum Inventar der deutschen Musiklandschaft gehört. Der Erfolg kam damals über Nacht und krempelte das Leben der Band aus dem Enzkreis kräftig um.
Wir, Anna Kugli und Sebastian Seibel, sprechen heute mit dem Pforzheimer über sein wildes oder doch ganz strukturiertes Popstarleben, seine gerade erschienene Autobiografie, wie sich das milliardenschwere Musikbusiness über die letzten Jahrzehnte verändert hat und ob man als Musiker überhaupt noch von seiner Arbeit leben kann. Herzlich willkommen bei Goldköpfe, Peter Freudenthaler.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo zusammen.
Auch mit dir möchten wir ins Gespräch starten mit unserem Spiel Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Du erzählst uns drei Geschichten aus deinem Leben und Anna und ich werden raten, welche davon vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht.
Okay, ich hatte ganz unweit von hier als 7-jähriger Junge Klavierunterricht in der Rudolfstraße. Und da saß ich nachmittags bei meinem Klavierlehrer auf der Klavierbank und plötzlich hat's unten an der Kreuzung gekracht und ich sagte zu dem, das war meine Mutter. Und dann bin ich ganz schnell die Treppe runtergerannt und tatsächlich hatte meine Mutter einen Autounfall, bei dem ihr Gott sei Dank nichts passiert ist. Hatte ich tatsächlich diese Eingebung von irgendwoher, dass es sich um meine Mutter handelt, lieber Hörer, Sie müssen jetzt entscheiden. Zweite Geschichte. Ich war 9 Jahre alt und habe im Benckiser Park einen Geldbeutel gefunden. Da waren Kreditkarten drin und 20 oder 30 D-Mark damals noch. Ich habe das abgegeben im Fundbüro und der Mann, dem die Geldbörse gehört hat, hat sich so drüber gefreut, dass er mir tatsächlich 10.000 D-Mark auf mein Sparbuch überwiesen hat. Das muss ein sehr reicher Mensch gewesen sein. Dritte Geschichte, ich saß mit meiner Band 2008 im Flieger nach Chongqing. Wir hatten eine Einladung von der Deutsch-Chinesischen Kulturinitiative, um dort ein Konzert zu spielen. Wir waren in der Luft und plötzlich gab's Tumulte im Flieger. Der Flieger musste umdrehen und zwar, weil in Chongqing ein ganz schlimmes Erdbeben stattgefunden hat.
Und dann seid ihr zurück nach Deutschland geflogen?
Dann sind wir zurück nach Peking geflogen und haben dort 4 Tage lang gewartet und sind dann ins Erdbebengebiet geflogen, um ein Benefizkonzert für die Erdbebenopfer zu spielen.
Das heißt, der Geschichte nach wurde dann schnell umdisponiert und es gab einen guten Anlass für ein Benefizkonzert.
So muss es gewesen sein. Ich verrate jetzt nicht allzu viel.
Sonst ist es klar, dass diese Geschichte stimmt.
Anna, die erste Geschichte mit dem Autounfall der Mutter, die ist ja fast zu ernst, als dass man da Scherze mitmachen könnte.
Sie hatte damals, weiß ich noch, sie hatte Angst, dass mein Papa, dem das Fahrzeug gehört hat, dass der sauer wäre. War aber überhaupt nicht der Fall. Der hat ganz liebevoll gesagt, Gott sei Dank ist dir nichts passiert. Das hat mich sehr beeindruckt als kleiner Junge.
Mhm. Was hat denn der kleine Peter mit den 10.000 Mark angestellt, die er als Finderlohn bekommen hat?
Die habe ich aufs Sparbuch gelegt und die haben da vor sich hin gearbeitet und Zinsen eingebracht. Und als ich dann 18 Jahre alt war, habe ich mir einen stolzen Betrag von 18.000 D-Mark auszahlen lassen. Zins, Zinses, Zins. Und habe mir davon ein Auto gekauft.
Das ist jetzt auch schon wieder so präzise, dass es stimmen könnte.
Ja, aber ob die Sparbuchzinsen damals so hoch waren.
Das waren goldene Zeiten.
Na, es gab schon Prämiensparer.
Ja, stimmt. In den 70er Jahren, da hat man auch für einen Hauskredit schnell mal 15% zahlen müssen.
Ne? In jede Richtung. Ja. Eine schwierige Entscheidung. Wirklich schwierig heute. Aber tatsächlich zweifle ich an der Geschichte mit dem Finderlohn. Einfach weil da, wenn du sagst, da waren 20, 30 Mark in dem Geldbeutel. Es war jetzt auch nicht ein Ring, der vielleicht ein Erbstück gewesen wäre, wo sehr viel Emotionalität zu finden gewesen wäre.
Ich habe mich damals auch gewundert. Aber da war einfach alles Mögliche an Ausweisen drin. Und
ich glaube das auch nicht, weil 10.000 Mark in den 70er, in den frühen 70er Jahren waren ein Vermögen. Ich glaube auch, das ist gelogen. Ich schließe mich da an, Anna.
Wann lösen wir das auf?
Jetzt sofort.
Aber wir haben ja noch eine dritte Geschichte.
Die China-Geschichte, die glauben wir gern, ne?
Die glauben wir gern.
Ja. Die habt dann da auch wirklich was erlösen können für die Erdbebenopfer?
Ja, ganz ehrlich, das war eine ganz krasse Situation, da auf der Bühne zu stehen. Und da wurden viele, viele Millionen Euro gesammelt. Und da haben auch so viele Menschen im Fernsehen zugeguckt, wie ich, also ich glaube 100 Millionen oder wie viel das insgesamt waren. Das war schon echt krass. Aber es war unglaublich schwer, da auf der Bühne zu stehen und zu performen. Speziell bei Lemon Tree, was ja eher so eine easy, happy going Nummer ist. Und die wollten aber unbedingt, dass wir den Song spielen. Und es fiel mir an dem Abend wirklich so schwer wie noch nie, weil man auch das Publikum, das da saß, die waren alle komplett geschockt und sind ja über 70.000 Menschen damals gestorben, ne?
Aber trotzdem wollten die natürlich genau den Song von euch hören. Also, die Geschichte war wahr, oder?
Die Geschichte war wahr. Und die zweite mit dem Finderlohn hat natürlich nicht gestimmt.
Es war hatten wir einen guten Riecher.
Der Traum eines kleinen Jungen.
Ja, 10.000 Mark. Wahnsinn. Und die erste Geschichte, ja, das war dann eine Eingebung, die du dir im Anschluss auch nicht erklären konntest.
Und ich muss ja auch gestehen, ich hatte nicht mal dran gedacht, dass ich mir so Geschichten ausdenken soll. Und das fiel mir gerade vorhin ein, als ich hierher fuhr und als ich dann die Rudolfstraße gesehen habe, dachte ich, okay, das ist eine Geschichte, an die ich mich erinnere. Aber es war tatsächlich damals echt ein seltsamer Moment. Es hat gekracht und ich wusste sofort, das war meine Mama. Und das war im vierten Stock, dann bin ich da runtergerannt und das war dann schon so ein kurzer Schockmoment. Und der Klavierlehrer, der hat tatsächlich dann auch anschließend gesagt, er war total verwundert, dass ich in dem Moment, wo es gekracht hat, gleich gewusst hätte, dass es meine Mutter war.
Mhm. Aber es gibt so Momente, das kennt man ja vielleicht auch aus dem eigenen Leben.
Ja.
Aber schön, dass hier nichts Ernstes passiert ist dabei.
Ja, es gibt einfach Dinge zwischen Himmel und Erde, die kann man nicht erklären.
Peter, wir haben es vorhin schon gesagt, ihr wart damals eine Band aus dem Enzkreis, du hast Zivildienst in Öschelbronn gemacht, warst aber regelmäßig auch in Pforzheim für die Ausbildung, wie wir wissen. Aber inzwischen bist du richtig echter Pforzheimer geworden, oder?
Eutinger
sogar.
Ja, ich fühle mich nach wie vor als Neuhausener, als einer, der aus diesem Dorf kommt und seine Kindheit und Jugend dort verbracht hat. Das ist schon die prägendste Zeit, finde ich, in so einem Leben, da wo man aufwächst. Und das wird auch immer meine Heimat bleiben, auch wenn ich schon ewig lange jetzt in Ödesheim gewohnt habe und jetzt hier in Eutingen bin. Aber prinzipiell fühle ich mich nach wie vor unglaublich wohl hier im Enzkreis. Ich liebe die Dörfer hier, ich liebe meine Stadt und freue mich, dass ich hier so reden kann, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Hab das neulich auch mit Freude verfolgt, als ich den Podcast mit Frank Steinbrecher angehört habe, der halt auch schwätzt wie ein Pforzheimer, ne? Mhm.
Fühlt man sich auch gleich zu Hause, genau.
Definitiv, ja. Mhm.
Ja, und ist natürlich auch ein Bekenntnis an deine Heimat, dass du trotz des Erfolgs nie in Erwägung gezogen hast, nach Berlin, Hamburg, wohin auch immer zu ziehen, sondern einfach hier geblieben bist. Genau, und um gleich mal die Brücke zu schlagen zur Musik. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal Lemon Tree im Radio gehört hast? Wo warst du da? Was hast du da gemacht?
Ich glaube, da war ich selbst beim Radio in dem Moment. Ich kann aber nicht mehr sagen, bei welchem Sender das war. Also wir sind ja damals auch schon mit und wir hatten ja schon eine CD damals als noch unbekannte Band im Prinzip. Und beziehungsweise mir fällt was ein. Wir hatten 1994 einen Wettbewerb gewonnen bei C&A. Da gab es diesen C&A Song Contest und ein Mann in unserem Umfeld, der Gunter Koch, der so Managementaufgaben übernommen hatte, der hat den ohne unser Wissen eingereicht bei C&A diesen Song und kam irgendwann zu uns ins Studio und sagte, Jungs, wir müssen was feiern, ihr seid Sieger gewonnen beim C&A Contest, ihr dürft ein Video produzieren in Jülich bei Düsseldorf. Und wir sind fast aus allen Wolken gefallen, weil wir A, nichts davon wussten und B, ich glaube, es war für mich aber tatsächlich das erste Mal, dass ich was gewonnen hatte in meinem Leben. Und dann sind wir da hingereist und da war ein Produktionsteam dabei. Die haben das Video gemacht im Auftrag von C&A. Das sollte dann auf MTV Viva und RTL 2 laufen. Hat auch dazu geführt, dass wir damals zu diesem Videodrehen eine ganzseitige farbige Seite in der Pforzheimer Zeitung bekommen haben. Das war schon auch echt großes Kino für eine unbekannte Band.
Vom Gerd Lache geschrieben?
Gerd Lache geschrieben, der war auch dabei, hatte auch noch einen Unfall gehabt auf dem Nachhauseweg. Und diesem Team haben wir Lemon Tree noch vorgestellt. Den hatten wir da gerade frisch geschrieben, so eine Demo-Aufnahme davon dabei gehabt. Und das hat denen so gut gefallen, dass sie gesagt haben, okay, dann unterlegen wir einem Damenmode-Clip. Das heißt, der lief schon, bevor er im Radio großartig lief, im Fernsehen auf RTL 2, auf Viva und auf MTV, aber nur 25 Mal und dann auch nur eine halbe Minute, hat er in gelb gekleidete Damen, die Zitronen in die Luft hielten und über einen Laufsteg, über so einen Catwalk liefen, begleitete dieser Song diesen Clip.
Aber ihr wart da in guter Gesellschaft. Ich erinnere mich, C&A war damals sehr progressiv unterwegs. Ein Jahr vorher, 93 oder 92, hatten die auch Marla Glenn groß in der Werbung.
Ja, ich glaube, Coolio war damals auch
dabei. Ja.
Aber es gibt dann doch noch eine Geschichte vom SWF3, wie der Sender damals hieß. Dort wurde Lemon Tree dann stärker promotet, oder?
Wir hatten einen ganz rührigen Manager, unser Steffen Koch, der ist zu allen Radiostationen gefahren. Der hat sich sogar ein Video mal geschnappt und ist nach London gefahren, hat bei MTV geklingelt, ohne Erfolg, aber immerhin hat er es gemacht und es war eine ganz aufregende Zeit. Und so fiel der Name halt peu à peu immer mal wieder irgendwo und bei SWF3 wusste man dann auch schon, dass es uns gibt. Und SWF3 war ja damals so der Sender schlechthin mit der Hörerhitparade Sonntagabends. Und das war so ein großes Ziel. Da wollten wir unbedingt reinkommen und hatten dann Matthias Matuschik, damals Moderator bei SWF3, auf ein Konzert eingeladen nach Karlsruhe-Hagsfeld. Da waren 50 Leute da, mehr nichts. War also echt schlecht besucht. Und mit dem haben wir bis früh morgens um 4 Uhr irgendwo in der Kneipe getrunken und gefeiert und ihn gebeten, er möge es doch zumindest einmal spielen in seinem Programm. Und er sagte immer, er darf das ja eigentlich gar nicht. Das muss durch die Redaktionskonferenz gehen. Aber ach, wisst ihr was, ich spiel's jetzt einfach mal. Und dann hat er es gespielt und rief unmittelbar danach bei uns an und sagte, das ist der absolute Knaller. Ich habe euren Song gespielt, da haben über 100 Leute angerufen, wollten wissen, was das ist. Und das war so der Anfang. Dann ging dieses Schneeball System los. Auf einmal haben es dann Sender wie der WDR gespielt und dann lief es in Leipzig im Radio und ging innerhalb von wenigen Wochen dann durch die Decke.
Ja, und schließlich auf Platz 1 der Charts, wie wir alle wissen. Und Sebastian hat sich die Mühe gemacht, mal rauszusuchen für all die Hörerinnen und Hörer, die es damals miterlebt haben, was denn da noch so in den Charts war zu der Zeit. Also auf Platz 3 war zum Beispiel die Girlgroup Tic-Tac-Toe, die kennt vielleicht noch der eine oder die andere mit Ich find dich scheiße. Oder Blümchen war auf Platz 5 mit Herz an Herz. Michael Jacksons Earth Song war auf Platz 18. Und Oasis Wonderwall auf Platz 20. Mhm. Und eben auf Platz 1 Fool's Garden mit Lemon Tree. Wie hat sich das angefühlt?
Toll angefühlt. Klar, da haben wir uns schon alle sehr gefreut. Wobei ganz zu Beginn, ich habe zu der Zeit, als es dann bei SWF3 gespielt wurde, noch in Karlsruhe in der Klavierbauwerkstatt gestanden. Und da lief es dann halt auch am Tag schon 4-5 Mal. Man konnte die CD damals noch gar nicht kaufen. Und ich habe mit jedem Mal, wo es gespielt wurde, mehr Angst gekriegt. Und das ist jetzt nicht übertrieben, weil ich echt gemerkt habe, da passiert jetzt gerade was. Da dreht sich jetzt irgendwas in meinem Leben und ich kann es nicht mehr aufhalten. Als kleines Beispiel, wir haben die ersten 4-5 Mal noch selbst angerufen bei dieser Hörerhitparade. Ständig wieder neu gewählt, um dafür zu voten. Ich habe es nach der 4. oder 5. Woche nicht mehr gemacht, weil ich nicht mehr wollte, dass es nochmal auf die 1 geht. Ohne Scheiß, also das ist jetzt wirklich kein Understatement. Ich hatte wirklich Angst bekommen.
Wer hat euch dann abgelöst auf Platz 1? Weißt du das noch?
Robert Miles mit Children.
Mhm. Man ist ja da so ein bisschen ausgeliefert dann. Es ist ja nicht so gewesen wie heute, dass man das kontrollieren kann und seine Lieder selbst veröffentlicht, weil damals lief es übers Radio oder übers Musikfernsehen, MTV oder Viva war.
Naja, da kommen so viele Dinge auf einmal auf uns zu. irgendwann war es Schluss mit der Anonymität, wenn dann so das erste Mal die Videos laufen auf MTV und Viva, plötzlich ist dein Gesicht überall zu sehen, in jeder Zeitschrift. Dann sind wir durch diese ganzen Formate durchgejagt worden und auf einmal wird man auf der Straße erkannt. Das ist am Anfang noch ganz nett und streichelt das Ego und irgendwann wird es aber auch ein bisschen komisch. Und dann läuft man mit gesenktem Kopf durch die Innenstadt, vor allem an so einem Tag, wo die Bravo veröffentlicht wurde. So Donnerstag war ein ganz schlimmer Tag.
Kennt ihr schon die anderen Podcasts von Tonbildschau? Zum Beispiel den Kulturpodcast Hallo Pforzheim oder Standpunkte, der Wirtschaftspodcast der IHK Nordschwarzwald oder den Karinbacher Business Podcast? Diese und viele weitere Formate findet ihr unter ihrpodcast.de. Hört doch mal rein.
Du hast erzählt, als es schon im Radio lief, 4-5 Mal am Tag, war noch gar keine CD fertig zum Kaufen und auch ein Video ja noch nicht. Und MTV oder Viva spielt natürlich nur Songs, zu denen es ein Video gibt. Wie habt ihr das dann gelöst, das Problem?
Naja, da wurde ganz schnell ein Video gedreht, dann Anfang Januar 96. Und das ging auch sofort auf Heavy-Rotation. Da war Lemon Tree halt schon, war schon ein Hit, ein Radio-Hit, war schon ganz vorne. Und das Video hat dann das Übrige dazu getan. Und ich war so hin und her gerissen. Meine erste Tochter kam zu dieser Zeit gerade auf die Welt. Und dann war natürlich, da war so eine Schwierigkeit mit den Prioritäten setzen. Auf der einen Seite das Eisenschmieden, solange es heiß ist. Auf der anderen Seite natürlich die kleine Familie, die im Hintergrund steht und auch irgendwie nicht mit so einer Situation gerechnet hat. Also da muss ich auch meiner Partnerin ganz großes Dankeschön sagen, dass die das alles so mitgetragen hat damals. Es war nicht ganz so einfach, weil ursprünglich war geplant, wir machen das zusammen mit dem Kind und ich war ja Klavierbauer von Beruf und habe studiert und hätte es schon alles irgendwie hingekriegt. Und auf einmal war ich halt nur noch unterwegs, anderthalb Jahre und ja, ich möchte keinen Tag vermissen, aber es war damals, gab schon so, ich erinnere mich, ich lag im Januar abends in der Badewanne, nachdem wir ein paar Tage unterwegs waren auf einer Promoreise und ich war so froh, endlich zu Hause und hat auch schon versprochen, das Wochenende gehört jetzt uns. Ich liege in der Badewanne, das Telefon klingelt, unser Manager ist dran, die Intercord hat einen Privatjet nach Kiel gebucht, wir kriegen einen Preis verliehen für, wie hieß der, irgendein Award, weil irgendjemand anders ausgefallen ist und das müssten wir unbedingt machen. Und ich habe am Anfang noch zu Steffen gesagt, Steffen, vergiss es, ich fliege heute nirgends mehr hin. Und da hat er mich dann so lange bearbeitet, da musste ich dann zu Jette gehen und sagen, oh Jette, sei mal bitte nicht böse, aber ich muss nach Kiel. Wann? Jetzt? Nein, das ist nicht wahr. Du hast versprochen. Das war dann schon echt schwierig. Und dann kommen so Sachen, dass plötzlich die Bild-Zeitung bei dir anruft. Ich wollte alles nur nichts mit der Bild-Zeitung zu tun haben. Und die ganzen Vermögensberater, die sich auf einmal melden bei dir und da können wir separat nochmal ein Buch schreiben über all diese Kontaktaufnahmen, die dann damals stattgefunden haben.
Wie ist das in so einer Situation damals? Man schaut jeden Tag immer mal aufs Konto und es wird immer voller und es steigt und die Zahlen werden größer und größer und die Nullen werden mehr. Wie muss man sich das vorstellen?
Na, das kam ja alles zeitversetzt. Also so GEMA wird ja erst ein Jahr oder zwei Jahre später dann ausgezahlt, aber kann mich schon erinnern, so als ich das erste Mal dann eine kleine Vorgeschichte noch. Ich sage jetzt nicht, bei welcher Bank ich war, aber ich hatte zu meiner Klavierbauzeit, wo ich nebenher studiert habe, einmal die Situation, dass ich am Schalter stand und Geld abheben wollte und dann sagte die Dame, einen kleinen Moment mal bitte, und dann kam der Chef um die Ecke und sagt, Herr Freundhaler, wann kommt denn da wieder was drauf? Da hat der Kunde noch nicht bezahlt. Ich hatte noch eine Rechnung ausstehen von einem Kunden, dem ich das Klavier repariert hatte. Und das war irgendwie eine unangenehme Situation. Und genau der gleiche Chef hat sich dann aber ein Jahr später bei mir gemeldet und hat gesagt, Herr Freundhaler, wir würden Ihnen gerne ein besonderes Kontomodell vorstellen, was gewisse Vorzüge hatte gegen einem normalen Konto. Mhm. Und da dachte ich dann schon so, guck mal, das ist eigentlich fies, ne? Dann, wenn man dann eh genug hat, dann kriegt man noch mehr. Und
so ändern sich die Zeiten
so für einen. Ja, aber ich kann mich nur gut erinnern, als das erste Mal der erste Batzen von der GEMA auf dem Konto gelandet war, das war schon wow.
Und weil wir bei den wirtschaftlichen Modellen sind, also ist dann GEMA die wichtigste Einkunftsquelle gewesen? Oder es geht ja sicher auch um Plattenverkäufe einfach.
Ja, damals schon auch die Plattenverkäufe, aber die GEMA ist schon wirklich das Kontinuum, das bis heute anhält. Und glücklicherweise wird der Song ja nach wie vor noch überall gespielt auf der Welt. Das ist jetzt nicht so, dass in so einem Umfeld, dazu haben wir auch zu viele, in so einem Umfang, dazu haben wir auch zu viele Fehler gemacht am Anfang. Wir haben ja Verlagsrechte abgegeben. Also von diesen 100% sind mal 40 einfach direkt an den Verlag gegangen, von denen wir dann nie was gesehen haben. Dann haben wir das Management noch davon bezahlt und Volker und ich haben uns die Tantiemen ja immer geteilt. Aber wir haben trotzdem echt gut Geld verdient und können bis heute gut davon leben, aber uns jetzt nicht unbedingt eine Villa in Malibu leisten. Und das ist aber auch gar nicht das Ziel. Dazu kamen damals noch die Plattenverkäufe, wobei da auch viele Leute gedacht haben, boah, ihr müsst jetzt richtig reich sein, wenn man irgendwie 500.000 Singles oder Alben verkauft. Kann ich auch kurz eine reelle Zahl anführen. Wir haben damals als Band pro verkauftem Album 2,50 Mark verdient. Also da sind 20% fürs Management abgegangen. Das heißt, dann waren für die Band noch 2 Mark übrig und die haben wir uns durch 5 geteilt. Das heißt, jeder hat an einer verkauften Platte 40 Pfennige verdient. Da muss man schon viel Platten verkaufen, damit sich das wirklich lohnt. Wenn man es mal so hochrechnet, dann sind es bei 100.000 Platten 40.000 D-Mark, die man da hatte. Und bei 500.000 sind es halt 200.000 D-Mark. Die muss man aber versteuern. Mhm. Und dann geht es ganz, ganz schnell. Du versteuerst das Geld. Im nächsten Jahr geht das Finanzamt davon aus, dass du das Gleiche wieder verkaufst. Und wenn du dann das Geld nicht irgendwie aufgehoben hast, sondern gleich ausgegeben und musst eine Vorauszahlung machen, dann ist es auch ganz schnell wieder weg. Aber wir haben natürlich auch Konzerte gespielt und dadurch Geld verdient. Und
im Liedtext geht's um Langeweile. Nichts passiert, Tristesse, trübe Gedanken. Wie ist der Song entstanden?
Im Prinzip aus so einer Situation heraus. Ich habe auf meine Freundin gewartet, die spätere Mutter meiner Kinder. Wir waren verabredet Sonntagnachmittags. Sie hat sich noch Zeit gelassen und ich habe ein bisschen auf dem Klavier rumgeklimpert. Und zwar habe ich mich versucht an Flying Over Winchester Cathedral von Crosby, Stills, Nash and Young. I'm flying in Winchester Cathedral. Das ist so eine Begleitung im Vers. Da, 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 da. Ba, 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 da, da, ba, da. Won't you please come to Chicago? Dim, ba, ba, da, ba, ba, da. Und das war so diese diese Bewegung. Und auf einmal war sie da, die Melodie. Ich werde es ganz oft gefragt, ich kann nicht sagen, woher. Das war wie so ein göttlicher Kuss. Und mit der Melodie kam ein Großteil von dem Text und auch der Refrain. Also zuerst hatte ich nur den Vers und dann hat sich aber der Refrain so herrlich daraus entwickelt. Und es war auch gleich der Begriff Lemon Tree da. Und ich dachte noch im ersten Moment, scheiße, das klingt gut, aber was mache ich mit einem Lemon Tree? Es war ja noch kein fertiger Text da. Und ich hatte schon immer den Anspruch, dass der Text auch zumindest nicht nur ein Balla-Balla-Text ist, sondern auch was bedeuten soll. Dann gefiel mir das aber so gut, dass ich gedacht habe, okay, dann stricke ich einfach darum einen Text. Ist ja mein Lied. Ich kann ja machen, was ich will, ohne zu wissen, dass das irgendwann mal so viele Menschen hören würden und ich dann ganz oft mit der Frage konfrontiert werden würde, was habe ich mir denn gedacht bei diesem Lemon Tree? Ich habe mir schlichtweg nichts gedacht am Anfang, es war einfach da und dann habe ich versucht, daraus so eine kleine Geschichte zu schreiben. Ähnlich wie immer mache ich eh bei anderen Songs auch, dass ich wie 4 so feststehende Begriffe habe und um die versuche ich dann eine Geschichte zu stricken. Und just jetzt bei Lemon Tree war es so, dass der Text, der floss irgendwie gerade so raus, auch mit diesem I'm driving too far, das fand ich ganz geckig damals. Und der Dada-Dida-Teil war eigentlich als weiterer Vers geplant und da hatte ich aber keinen Text und da habe ich zu Volker gesagt, komm, ich mache einfach mal dab da di dab. Und das war eigentlich nur als Platzhalter gedacht und dann hat man aber relativ schnell gemerkt, das ist irgendwie cool. So diese Babysprache gibt es ja, aber da war nichts Gewolltes dabei. Das, jetzt rückblickend sehe ich das bei einer Band wie Police mit du 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 da 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 oder bei Trio. Aha, aha, aha.
Beatles,
da,
yeah, da, yeah, da. Yeah.
Genau, so diese...
Das unterstreicht so dieses Leichtfüßige im Song so ein bisschen.
Genau, diese Platzhalter und dieses Nichtwollen, diese naive Herangehensweise ohne was Kalkuliertes, das hat für eine, würde ich jetzt rückblicken, wenn ich es selbst analysieren soll, dieses Lied, zu so einer Unverfälschtheit gesorgt. Und das ist einfach, das kam so raus und ging deshalb auch bei allen anderen Leuten einfach so wieder rein. Ob uns das nach so einem großen Erfolg nochmal gelungen wäre in der Authentizität, wage ich zu bezweifeln, weil man dann doch halt viel zu viel weiß über das Business. Ich kann mich auch erinnern, ganz am Anfang, als wir den Song bei irgendwelchen Plattenfirmen vorgestellt haben, der wurde ja abgelehnt am Anfang von allen. Dann hieß es, ist viel zu langes Intro mit diesen Pizzicatos. Das dauert viel zu lang, bis da der Gesang losgeht. Und dann kam zu sagen, warum Englisch als deutsche Band? Man hört euch ja an, dass ihr aus Pforzheim kommt. Und alles so Dinge, wo wir sämtliche Ratschläge in Wind geschlagen haben und gesagt haben, wir machen jetzt einfach unser Ding.
Aber es ist erstaunlich, wie die Bewertung so unterschiedlich sein kann, dass Profis von Plattenfirmen nicht erkennen, welches Potenzial dann doch drin steckt.
Ne? Ja, der Ralf Recklis hat mir irgendwann erzählt, dass nach dem Erfolg von uns tatsächlich bei ihm in der Redaktion Plattenfirmenleute angerufen haben und wollten wissen, ob es da noch so Bands gibt in Pforzheim. Und dann gab er auch so ein bisschen ganz gut mit den Wellbungs befreundet. Die sind ja dann auch in dem Fahrwasser des englischsprachigen Pop als deutsche Band mit dieser Welle mitgetragen worden. Das war dann plötzlich en vogue, dass man Englisch singt. Also bilden wir uns so ein bisschen was drauf ein, dass wir einfach hartnäckig geblieben sind und diese Ratschläge nicht angenommen haben in Form von mach doch mal auf Deutsch. Wobei meine Mama hat auch immer gesagt, Mensch, Bu, sing doch auf Deutsch. Ich verstehe gar nicht, was du singst.
Gut, aber das war natürlich auch noch eine Zeit, wo man eher englischsprachige Musik gehört hat.
Ja. Naja, ja, aber sogar die Rapper, sogar die Fanta 4 sind ja damals schon mit deutschen Texten.
Ja, aber das war gerade so der Anfang, muss man sagen. Also bis dahin war es schon eher üblich, englischsprachige Musik zu hören. Das ist eher so die Zeit des Umbruchs dann auch gewesen. Vielleicht so zur Einordnung, wie lang gab es denn Fool's Garden schon vor Lemon Tree und wie alt wart ihr überhaupt?
34 Jahre jünger als jetzt. Ich bin 1963 geboren. Und die Band haben wir 1991 gegründet. Ich war also 28 Jahre alt und es hat dann 4 Jahre gedauert. Also von 91 bis 95 haben wir einfach so über die Dörfer getingelt und haben, man muss sich das so vorstellen, als unbekannte Band, die eigene Songs macht, hat man es unglaublich schwer, irgendwo eine Auftrittsmöglichkeit zu kriegen. Das war damals schwierig, das ist heute immer noch schwer. Wir haben von allen möglichen Leuten einfach immer wieder zu hören gekriegt. Also wenn ich eine Coverband, Leute, die dann irgendwie so Gastronomie dabei hatten, sie wollen natürlich auch ein paar Getränke verkaufen. Und wenn wir bei ihnen spielen, dann kommt halt niemand, weil uns niemand kennt. Und dann verkauft er auch keine Getränke. Da macht er lieber irgendwie eine Coverband ein Angebot, eine Offerte oder spielt Musik aus der Konserve. Und dann ist der Laden zumindest gut besucht und er kann Essen und Getränke verkaufen.
Coverband war nie eine Option für euch?
Nee, ich habe tatsächlich auch nie in einer Coverband gespielt. Ich war schon immer besessen von diesem Drang. Ich will eigene Songs schreiben. Auch die anderen Bands, die ich davor hatte, wir haben echt immer nur eigene Songs gemacht. Wir haben 2, 3 Nummern gecovert bei Fool's Garden auch und hatten irgendwann in Biberach, da hat unser Bassist studiert, Anfang der 90er Jahre, der hat uns auf sein Schulfest vercheckt. Dann haben wir da gespielt, unsere eigenen Songs, das hat kein Mensch interessiert. Und als wir dann von Police Every Breath You Take gespielt haben, ging plötzlich der Punk ab, haben alle getanzt und dann haben wir mit eigenen Songs weitergemacht, dann war wieder Schluss.
Das ist ein bisschen frustrierend wahrscheinlich.
Ja, das ist schon frustrierend, aber ich glaube, das kennt jeder, der eigene Songs gemacht hat. Das gehört mir dazu, das muss man einfach aushalten und durchhalten und dran glauben. Und dass es natürlich dann so groß werden würde, das konnte niemand ahnen. Aber ich glaube, es war schon auch irgendwie so ein bisschen die Belohnung für die Durchhaltefähigkeit, die wir hatten. Und auch der Zauber, den diese Bandformation in den ersten paar Jahren in sich trug. So, das waren wirklich 5 Leute mit mir, inklusive mir, die da dran geglaubt haben und gespürt haben, dass da irgendwas pulsiert, was irgendwann mal explodiert.
Wie seid ihr dann mit diesem Erfolg umgegangen? Also zum Glück wart ihr jetzt nicht irgendwie Anfang 20 oder so. Ich glaube, dann haut einen das komplett um. Ihr weiter schon gestandene Männer mitten im Leben, aber trotzdem, wie geht man mit sowas um?
Ja, wir haben uns, also was toll war, war wirklich, dass wir eine Band waren. Ich bin nach wie vor froh, dass ich das nicht alleine tragen musste. Dann hat man auch Dinge gemeinsam erlebt und konnte sich darüber austauschen. Es gab so Momente, wo ich mich so in meinem normalen Leben auch komisch gefühlt habe. Ich erinnere mich an eine Situation, wir hatten auf dem Maimarkt in Mannheim gespielt, im Vorprogramm von Pur, und da haben, es war Samstagabend, und haben 60.000 Leute unseren Song mitgegrölt, und es war echt ein ganz toller Support-Slot. Und ich bin nachts noch heimgefahren und saß mit meiner Familie bei unseren Nachbarn in der Garage. Die hatten gegrillt und wir waren zum Mittagessen eingeladen, dann haben die sich über die Fliesen unterhalten, die da verlegt werden sollten. Und ich war in dem Moment, dachte ich, oh Gott, das ist gerade, das packe ich nicht, das ist mir gerade zu viel, dieses Hin- und Herhüpfen zwischen diesen Welten. Das war dann so, ohne überheblich sein zu wollen, ich bin ja auch leidenschaftlicher Handwerker, habe auch selbst schon gefliest, aber in dem Moment war das ein Thema, das mich null interessiert hat. Da war ich noch in einer ganz anderen Hemisphäre unterwegs. Ich glaube, wir sind nie Gefahr gelaufen, dass wir abheben und durchdrehen. Dafür haben unsere Familien auch gesorgt. Und es gab schon so Momente, wo wir ganz ausgelassen auch gefeiert haben und uns dann gefreut haben über den Erfolg und so Begegnungen dann auch hatten mit Persönlichkeiten, die wir selbst noch aus der Froschperspektive als Stars wahrgenommen haben. Und auf einmal steht man mit denen gemeinsam auf der Bühne bei irgendwelchen Finals oder unterhält sich auf irgendwelchen Aftershow-Partys mit der Klaus Meine von den Scorpions, war zum Beispiel auch ein ganz liebenswerter Kollege, und der Rudolf Schenker auch, die sich mitgefreut haben an unserem Erfolg, die wir dann auch irgendwann in Südostasien getroffen haben. Und das sind dann schon so Begegnungen, die unglaublich stolz gemacht haben und uns auch gezeigt haben, dass die auch alle nur mit Wasser kochen. Und dann kommt dazu, dass ich mich eigentlich auch schon vor dem Erfolg ziemlich wohl gefühlt habe mit meiner Haut und eigentlich ein glücklicher, ausgeglichener Mensch war und aber nicht wirklich glücklicher wurde durch all das, was da passiert ist. Das sind ja auch immer nur so Peaks, die man im Leben dann hat. Und auch wenn ich jetzt hier sitze oder morgen wieder zum Bäcker gehe oder mich abends in mein Bett lege oder einen Fernseher anmache, das ist normale Leben. Das ist so, wie es schon immer war. Und bin ich auch froh über diese Art der Wahrnehmungsfähigkeit meiner selbst.
Und leben konntet ihr von eurer Musik dann mit dem Erfolg von Lemon Tree oder auch schon ein bisschen vorher?
Nee, tatsächlich dann, als wir den Plattenvertrag unterschrieben haben, da hatten wir dann von der Intercord so einen kleinen Vorschuss gekriegt auf die zu erwarteten Verkäufe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das war, ein paar tausend Euro D-Mark, die wir damals bekommen haben, weil wir ja plötzlich nicht mehr arbeiten konnten. Also ich habe einmal die Woche in Karlsruhe Klaviere gestimmt bei Schleile und so in Semesterferien in der Werkstatt dort gearbeitet und neues Innenleben in alte Gehäuse eingebaut. Und ansonsten haben wir studiert, die anderen haben teilweise gearbeitet, auch studiert. Und da war relativ schnell klar, wir müssen jetzt losziehen und Werbung machen für das Album und können nicht mehr Arbeit gehen nebenher. Und diese Lücke haben die von der Plattenfirma dann gestopft. Und dann waren wir sozusagen von heute auf morgen professionelle Musiker.
Ja, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen. Das Vinyl-Zeitalter war so knapp vorbei. Damals war das große CD-Zeitalter. Heutzutage sind es ja die Streaming-Dienste, die uns mit Musik beliefern. Wie hast du diesen Wandel verfolgt, mitbekommen aus Musikerperspektive?
Na, ich habe irgendwann mal festgestellt, dass das, was ich mit meinen CDs gemacht habe, die ich alle schön eingelesen habe, in mühevoller Kleinarbeit auf meinen Rechner gespielt habe, digitalisiert habe, dass ich mir das alles hätte sparen können. Und irgendwann kam die Nachricht, dass unser Song so viel gestreamt wird auf Spotify. Es war mir gar nicht bewusst. Es kam mir irgendwie so schleichend. Man wusste dann schon Napster, Spotify, Tidal und wie die ganzen Portale heißen. Das war irgendwie jenseits unserer Wahrnehmung damals, was da so passiert. Und auf einmal war das alles da. Wobei es inzwischen ja schon wieder grenzwertig wird mit Spotify. Dadurch, dass der CEO da von Spotify in der Rüstungsindustrie damit involviert ist, weiß auch noch nicht richtig, wie man damit umgehen soll. Für meinen privaten Spotify-Account habe ich vor zu kündigen, weil ich sowas nicht unterstützen will. Aber wir sind natürlich über die Plattenfirmen dann auch trotz alledem in diesem System mit drin. Und wenn man jetzt mitkriegt, dass durch die KI so viel nicht menschengemachte Songs da hineingespült werden und die ganzen Algorithmen so kaputt gemacht werden, dann ist es, glaube ich, eine Frage der Zeit, bis man wirklich nicht mehr unterscheiden kann, ist es jetzt echt oder ist es nicht mehr echt. Ich habe von einem jungen Mann aus Pforzheim über unser Management 8 Songs über unsere Heimatstadt zugeschickt gekriegt in verschiedenen Formaten. 4 auf Deutsch, 4 auf Englisch und das Ganze mit der Anfrage, ob wir nicht auch mal einen Song über Pforzheim machen wollten. Er hätte über die KI diese 8 Entwürfe herstellen lassen und ich soll doch mal reinhören. Ich habe reingehört und ich war echt geschockt, weil es ist so gut gemacht, dass man so das Gefühl kriegt, okay, da werden wir arbeitslos einfach, was das angeht. Das Einzige, was uns noch bleibt, ist wie beim Schreiben von einem Text oder bei der Musik, dieses Gefühl, wenn du es fertig gemacht hast, das habe ich jetzt gemacht. Aber ich glaube, dass es nicht mehr lange dauert, bis die ganze Musikindustrie auch da drauf springt, weil es natürlich viel, viel günstiger ist. Die müssen keine Künstler mehr bezahlen nachher für irgendwelche Produktionen, keine Tonstudios mehr. Und da kommt echt ein riesengroß. Ich bin kein Schwarzmaler. Ich sehe eigentlich immer das Glas mehr halb voll als halb leer. Aber da kommt echt eine Riesenwelle auf uns zu. Und ich frage mich auch, was macht es mit unseren Gesellschaften, wenn man plötzlich, du nimmst 2 Fotos, sitzt sie da rein bei KI und das berechnet ja einfach mal kurz ein bewegtes Bild dazu. Und es steht ja immer noch alles am Anfang. Und irgendwann, glaube ich, können wir uns gegenseitig nicht mehr trauen. Bist das wirklich du? Hast das wirklich du gemacht? Hast du die Frau wirklich geküsst da auf der Straße? Hast du dem wirklich die Geldbörse gestohlen? Oder ich finde, es verunsichert uns alle ganz, ganz arg.
Aber kannst du dir vorstellen, dass auch eine Gegenbewegung einsetzt? Man sieht ja heute schon wieder junge Menschen mit analogen Fotoapparaten fotografieren. Es werden noch wieder Vinylplatten gepresst. Hast du Hoffnung, dass das auch wieder an Bedeutung gewinnen kann im Zeitalter der KI?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es prinzipiell kein Zurück gibt. Deshalb gibt es ja auch Mittelaltermärkte und kein Mittelalter mehr bei uns. Da gibt es einfach Menschen, die finden das toll. Das ist ähnlich ja mit den Vinylplatten. Das hat so einen Hype wieder erlebt, aber das würde nie mehr die Art und Weise, Musik zu hören, wie man sie heute hört, komplett ersetzen. Ich glaube, das Rad kann man nicht mehr zurückdrehen. Es wird einfach weitergedreht. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Menschen irgendwann wieder verstärkt dieses Bedürfnis bekommen von einem richtigen Konzerterlebnis. Und zwar in klein, wo man dabei sitzt und wo man wirklich mitfühlt und mitleidet, wo man die Leute da vorne sieht, wie sie mit Leidenschaft das tun, was sie machen. Aber man muss sich immer klar machen, da steckt eine Industrie dahinter bei der Musik. Das ist ja kein wirklich romantisches Unterfangen, sondern da soll Geld mit verdient werden.
Aber gerade das Live-Erlebnis, über das ja viele Musikerinnen und Musiker heute ihr Geld verdienen mit Konzerten, das erfordert ja schon, dass sie zumindest auf der Bühne stehen und das ein oder andere Instrument dabei haben. Ich kann ja nicht mit der KI auf der Bühne stehen.
Das wird es natürlich nach wie vor geben, aber der Content, der erstellt wird durch die KI, das ist ja dann nicht mehr menschengemacht. Und ich glaube nicht, dass ich so Avatare, wie das mit ABBA da war in London, dass sich das durchsetzt, weil die Leute dann, das ist einmal gut, aber ich glaube, keiner hat Bock, dann irgendwie nur noch künstliche Figuren auf einer Bühne zu sehen. Wir werden sehen, wo es uns hinbewegt. Aber das mit dem Song, vielleicht kann ich den nachher mal kurz euch vorspielen. Es ist wirklich erschreckend gut.
Erschreckend gut, ja. Ich glaube, dass ich habe gerade, als du darüber erzählt hast, habe ich darauf gewartet, sagt er jetzt erschreckend gut oder erschreckend schlecht, aber du sagtest erschreckend gut, sogar aus Musikerperspektive. Ja, da werden wir sicher sehen, wohin die Reise geht. Der Zitronenbaum begleitet dich ja auch jetzt auf eine ganz neue Art. Du hast ja gerade ein neues Projekt, in dem der Zitronenbaum auch eine Rolle spielt.
Du meinst mein Buch? Ja. Ich habe vorhin schon mal kurz gesagt, ich bin dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich wollte nie ein Buch schreiben. Und dann kam dieser Verlag auf mich zu und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, mein Leben in schwarzen Lettern auf weißes Papier zu drucken. Und im ersten Moment dachte ich, Gott, wer will ein Buch von mir lesen? Und der zweite Gedanke war, ach, wenn ich so ein Buch hätte von meinen Eltern oder meinen Großeltern, Urgroßeltern, würde ich mich schon freuen. Und da ich selbst Kinder habe, dachte ich mir, okay, für die Kinder, die Enkel, die Urenkel, wenn der Verlag meint, er wird mich da gern unterstützen, dann lasse ich mich auf dieses Experiment ein und habe das dann gemacht. Und ich habe witzigerweise schon immer gesagt, für den Fall, dass ich irgendwann mal ein Buch schreiben sollte, dann nenne ich das mein Leben als Zitronenbaum, weil einfach kein Tag vergeht, an dem ich nicht einmal auf diesen Song angesprochen werde und der mich wirklich seit 30 Jahren jetzt Tag ein, Tag aus begleitet. Und ich glaube auch, selbst wenn ich irgendwann mal beerdigt werde und irgendjemand spielt diesen Song an meiner Beerdigung, dass ich nochmal kurz den Deckel anhebe und nochmal anfange zu singen. Und dann war's es.
Und das Buch, das erscheint rund um den Erscheinungstermin unseres Podcasts. Anna und ich hatten schon die Gelegenheit, mal vorab reinzuspickeln und haben da ein paar hübsche Zeilen entdeckt. Unter anderem einen Absatz, da geht es um deine Berufsfindung. Du hattest es vorhin schon durchblicken lassen, du bist gelernter Klavierbauer. Aber das hat eigentlich ganz anders angefangen. Ich lese gerade 2, 3 Sätze aus deinem Buch vor und du kannst die Geschichte dann vollenden. Als ich weiter überlegte, wie ich mein Geld mit dem gewünscht überschaubaren Aufwand verdienen könnte, meinte meine Mutter eines Tages, lern doch Klavierstimmer, bei uns ist er immer nur eine Stunde da, kriegt 100 Mark und geht wieder, wenn der 4 Klaviere am Tag stimmt, macht der 400 Mark.
Ja, das schien mir einleuchtend und verlockend und es war auch tatsächlich so, bei mir waren es dann schon 120 Mark, als ich Stimmen war und ich habe ja angefangen zu studieren, nachdem ich nach meiner Ausbildung nochmal in Karlsruhe in einer Klavierbauwerkstatt angefangen hatte mit so einer Art Deal. Ich habe in meiner Ausbildung nur Klaviere gebaut und gestimmt und hatte mit Flügeln nichts zu tun. Ich war bei der Firma Bechstein in Eschelbronn bei Heidelberg und da wurden die Klaviere gebaut, in Berlin damals bei Bechstein die Flügel. Und dieser Klavierbauer in Karlsruhe war ein Steinway-Vertreter und der bot mir an, dass er mich im Flügelbau noch ausbildet und mir dafür aber nur 1500 D-Mark brutto bezahlen würde. Und ich war aber schon Geselle. Dann habe ich mich darauf eingelassen und nach 3 Wochen aber gemerkt, da habe ich mich einfach nicht wohlgefühlt und habe dort gekündigt, habe vorher noch mit meinen Eltern darüber gesprochen und ich hätte eh gekündigt, auch egal was meine Eltern gesagt hätten, aber es hat mir trotzdem gut getan, mich bestärkt zu wissen, mein Vater sagte auch sofort, lass ja nicht den Deppen aus dir machen und für 1500 Mark musst du da nicht arbeiten. Und dann bin ich aufs BITZ gegangen, Berufsinformationszentrum, habe geguckt, was könnte ich denn studieren. Mein Abi lag schon 8 Jahre zurück und ich durfte mir pro Jahr 2 Semester als Zehntelkommastellen von meinem Abischnitt abziehen lassen und hatte nach einem Abischnitt von 2,7 im Jahr 1983 dann auf einmal einen Schnitt von 1,1 und konnte so gut wie alles studieren. Und dann habe ich den Studiengang Medientechnik entdeckt und habe mich da eingeschrieben in Stuttgart an der FH Druck, so hieß es damals noch, heute Fachhochschule der Medien. Und dort habe ich dann Volker kennengelernt.
Volker Hinkel,
der witzigerweise aus dem Nachbarort von Neuhausen, aber auf der schwäbischen Seite kam. Und wir haben uns beide nicht gekannt zuvor und aber ganz schnell festgestellt, dass wir die gleiche Leidenschaft haben, nämlich Musik machen. Und das war der Anfang von dieser Fool's Garden-Geschichte.
Es ist wie Jim Morrison und Raymond Zarek auf der Filmhochschule in Los Angeles.
Ja, irgendwie. Das war schon eine schicksalshafte Begegnung. Und ich habe ja schon vorher auch mit vielen anderen Musikern zusammen Musik gemacht. Und mit Volker war es einfach wie so eine gesucht und gefunden. Wobei ich sagen muss, er hat mir Sachen von sich vorgespielt. Er hat schon ein kleines Home-Recording-Studio gehabt. Und nach dem Hören dachte ich mir zuerst, wow, traue ich mich jetzt überhaupt noch meine Dinger vorzuspielen? Das klang alles schon so gut, so professionell, was er da fabriziert hat. Und dann habe ich ihm von meiner ehemaligen Band The Stitch, die vielleicht auch noch der ein oder andere kennt hier in Pforzheim, ein paar Songs vorgespielt. Und er sagte dann, ey, gefällt mir gut, hast du nicht Lust, einen Song bei mir im Studio aufzunehmen? Und natürlich hatte ich Lust. Und dann haben wir einem Song ein neues Gewand verliehen und das war dann so der Anfang der Zusammenarbeit. Dann haben wir gleich gemerkt, es flutscht hervorragend zusammen und
der Rest ist Geschichte.
Here we go. Aber ich glaube, ich bin total weit von deiner ursprünglichen Frage
Nein, du hast den Bogen toll gespannt und Anna, ich denke, wir können noch ein bisschen über Pforzheim sprechen.
Ja, das wäre vielleicht eine Idee, weil du natürlich, ich nehme an, Neuhausen hat sich Richtung Pforzheim orientiert, wenn es so ums Weggehen ging in deiner Jugend. Wo bist du denn so hingegangen? Was waren damals die Hotspots in der Stadt?
Oh, ich weiß noch, mein erstes Lokal, da war ich furchtbar aufgeregt, weil ich dachte, mir sieht jeder an, dass ich noch nie in diesem Laden war. Es war der Schinderhannes. Da unterhalb von diesem Brauhaus.
Auf der Rückseite vom Schlauch quasi.
Genau, auf der Rückseite vom Schlauch. Schlauch kam dann später irgendwann. Da habe ich sogar mal gespielt mit meiner Band Demian und ein Freund von uns hat ein Info geschrieben. Da stand dann drin, wir beabsichtigen, und der Schlauch war damals ein richtig derber Punkschuppen, ne? Mit die Lennons waren da ganz groß.
Die Ärzte sogar.
Das weiß ich gar nicht. Tatsächlich
die Ärzte haben auch im Schlauch gespielt. Mhm.
Ach nee. Und naja, der Wolfgang Brecht, so hieß er, der hat ein Info geschrieben über uns, dass wir beabsichtigen, nicht via zweier Gitarrenriffs den Leuten die Schädel zu spalten. Also so irgendwie so auf diese Punk-Szene abgezielt. Und wir haben dazu gesagt, das können wir nicht schreiben. Wenn das irgendwo steht, dann schlagen die uns den ganzen Laden zusammen. Wir haben dann tatsächlich im Schlauch gespielt. Es war ein schönes Konzert. Dann, wo war ich noch? Damals gab es das Bleibtreu noch. Da bin ich hin. Das Domizil natürlich war damals auch schon eine Anlaufstelle. Der Goldene Anker, da habe ich tatsächlich auch mal gespielt, als Gerhard Baral den noch geleitet hat, ganz am Anfang. Und erst 370 war, sagt euch auch noch was, oder? 370, da hat die am Schlossberg, ging so Kellertreppen runter, da haben vielleicht 200 Leute reingepasst, die waren alle dicht gedrängt. Jedes Getränk hat 3,70 Mark gekostet. Ich habe nur Batida de Coco getrunken da drin zu der Zeit und das war eine ganz tolle Disse. Und Jules Verne war auch so ein zweiter Heimathafen für mich. Da war ich auch 3-4 Mal die Woche.
Aber jetzt bist du ja wieder in Pforzheim und gehst ja hoffentlich hin und wieder auch nochmal aus. Wo gehst du heutzutage hin?
Ich gehe schon mal ins Kino hin und wieder. Aber ganz ehrlich, ich gehe gar nicht mehr so viel aus. Ich bin öfter mal in der Würmtal-Gaststätte. Und wo bin ich denn noch? In Eutingen gibt's ein tolles Lokal. Dem sieht man das von außen gar nicht an, aber da kann man hervorragend essen, der Friedrichshof, falls das jemand noch nicht kennt. Ich schneide mir jetzt eigentlich gerade ins eigene Fleisch, weil da kriegt man nicht so spontan einen Platz. Und wenn da jetzt noch mehr Leute hinkommen, dann wird es noch schwieriger. Deshalb vergessen Sie es bitte alle ganz schnell.
Naja, wieder. Nach der Werbeeinblendung sollte der Wirt oder die Wirtin ja jetzt für dich einen Stammplatz frei haben.
Ja.
Ja, und viel Zeit zum Ausgehen und Essen gehen hattest du in den letzten Monaten ja gar nicht, weil du sehr intensiv an deinem Buch geschrieben hast. Und ich hoffe sehr, dass wir da noch einen kleinen Auszug gleich zu hören kriegen von dir für unsere Hörerinnen und Hörer. Ansonsten wünschen wir dir schon mal sehr viel Erfolg, auch mit diesem Buch. Freuen uns sehr, dass du heute hier warst und wünschen dir alles Gute. Bis bald mal.
Herzlichen Dank, das wünsche ich euch auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt ihr doch gleich noch einen Moment dran. Peter gibt euch noch eine Leseprobe aus seinem Buch Mein Leben als Zitronenbaum. Da bekommt ihr einen Eindruck, was ihr dort alles erfahren könnt. Und lasst euch so viel sagen, es ist eine ganze Menge.
Wir gehen weltweit durch die Decke. Die ersten Wochen des Jahres 1996 fühlten sich an, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Nicht nur in Deutschland explodierte der Erfolg, ab März begann sich Lemon Tree auch international auszubreiten. Hauptverantwortlich dafür war nicht nur der Song selbst, sondern auch unsere Plattenfirma Intercord, genauer gesagt die Exportabteilung und dort ein gewisser Mann namens Rasmus Mutscheller. Rasmus war ein Phänomen. Engagiert, höflich und vor allem musikbegeistert, was man heute nicht mehr von jedem, der in der Branche arbeitet, behaupten kann. Darüber hinaus war er sehr charmant und hatte ein unglaubliches Gespür für Timing. Wir kannten ihn noch aus den frühen Tagen, als er bei Radio BB gearbeitet hatte, einer der wenigen Sender, die Wild Days schon Anfang der 90er hin und wieder ins Programm genommen hatten. Nicht zuletzt, weil wir damals eine der wenigen lokalen Bands waren, die bereits eine CD hatten. Inzwischen war Rasmus bei Intercord gelandet und gab Vollgas. Auf der MIDEM in Cannes, der damals noch existierenden Supermesse der Musikindustrie, stürzte er sich im Januar 96 in den Kampf um die Herzen und Verträge der Welt. Im Handgepäck unser Album Dish of the Day und im Blick die ganze Welt. Als er zurückkam, war sein Koffer vielleicht leichter, aber die Auftragsbücher platzten aus allen Nähten. Italien, Spanien, Frankreich, Portugal, Schweden, Norwegen, sogar China, Malaysia, Japan, Mexiko, Kolumbien, Brasilien. Alle wollten den Lemon Tree. Die ersten Erfolgsmeldungen jenseits der Grenzen kamen aus Österreich und der Schweiz. Dann Charteinstiege in immer mehr Ländern. Es war, als würde der Song sich selbst multiplizieren. Das Jahr 96 begann schon kurios und wurde bald zu einem einzigen durchgetakteten Ausnahmezustand. Aus Italien erreichte uns die Nachricht, dass die Single in die Top 10 eingestiegen war. Aus Frankreich kam die Info 400.000 verkaufte Einheiten. Jemand sagte damals zu uns, man kann an einer Hand abzählen, welche deutschen Acts jemals in den französischen Charts gelandet sind. Und wir so, ach was, ehrlich jetzt? Dann kamen Mexiko und Malaysia und das war noch lang nicht alles.
Eine Produktion von tonbildschau.de. Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.